Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sari Hushyoricha. Wenn von Berliner Mauern, Grenzen und Zäunen die Rede ist, dann haben die meisten Menschen ja direkt Bilder davon im Kopf. In diesem Hörspiel Wilde Tiere in Berlin geht es zwar auch um all das, aber in einem ganz speziellen Kontext, und zwar im Zoo. Genauer gesagt im Tierpark in der DDR. Sowohl echtes als auch imaginiertes Archivmaterial lassen einen an den Höhen und Tiefen vom Tierpark, aber auch vom Westberliner Zoo teilhaben. Ich finde besonders die Metaebene spannend, die zwischen den Mauern des Zoos und anderen politischen Grenzen entsteht. So geht es zum Beispiel um Elefanten, die von sehr weit herkommen und nicht nur Tiere in einem Zoo sind, sondern auch Symbolbild für eine ganz andere Ferne. Es zeigt sich in diesem Hörspiel sehr schön, was der Tierpark auf den verschiedensten Ebenen für Bedeutungen hatte. Für Tiere, für Menschen, für die Stadt und für die Politik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hören Sie schon eine Stunde früher unsere Sendung im Tierpark belauscht mit Herrn Professor Dr. Date und unserer Reporterin Karin Rohn.
Unseren Hörern wieder einen schönen Gruß aus dem Tierpark in Friedrichsfelde.
Guten Morgen.
Guten Morgen, verehrte Hörer.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wilde Tiere in Berlin. Ein Hörspiel von Marianne Weil.
Wissen Sie, ich will lieber anonym bleiben. Das bringt nur Ärger, wenn man mal was Gutes über die DDR sagt. Ostalgie und so, ich kenne ja diese Quatsche. Aber wenn sich die Gelegenheit hier schon bietet, dann möchte ich hier mal festhalten. An einer Stelle mindestens war der Osten besser als der Westen. Schöner, freier, großzügiger als der schöne, freie, großzügige Westen. Oder, um es auf Vereinigungsdeutsch zu sagen, bei einer Evaluation im Jahr 1958 oder 1963 hätte der Tierpark Berlin gewonnen und der Westberliner Zoo wäre abgewickelt worden.
Es ist 8:08. Sie hören die Sendung 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spreeathen. Zurzeit melden wir uns noch aus dem Funkhaus in der Naleperstraße. Aber bereits in 8 Minuten schalten
ja,
wir um.
Ja, das habe ich immer gehört. Das war meine Lieblingssendung. Und Kalle Neumann war der weltbeste Moderator.
Haben Sie den Kaffeetisch schon gedeckt? Na, Sie haben noch 5 Minuten Zeit. Es ist 8:05.
Ach Mensch, Kalle Neumann ist auch schon tot. Die sterben jetzt alle weg.
Um 8 Uhr übertragen wir dann unsere Veranstaltung. Wie gesagt, noch 5 Minuten.
Die großen alten Bäume sind seit Jahrhunderten hier ansässig. Ihr Blätterdach spendet kühlen Schatten. Auf dem Boden tanzen die Lichtspiele der Sonnenflecken wie in einem freundlichen Märchenhain. Vorbei an Wasserfontänen, die allen Lärm der Welt schlucken, führt der Weg durch eine üppig blühende Allee von Rhododendren ins Reich der Tiere. Wasserläufe durchziehen das Gelände, geschwungene Wege geben immer neue Blicke frei. Hier schaukelt ein Kamel, dort dreht das Nashorn seine Runden, der Löwe lagert auf dem Felsen in der Sonne und die putzigen Erdmännchen knabbern am Gemüse.
Na gut, Nashörner hatten wir noch nicht gleich und Giraffen kamen auch erst später, aber sonst war es genau so schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wochenlang haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet. Es sind jetzt noch 20 Sekunden.
Hallo?
Jetzt noch 15 Sekunden. Ein großes Achtung an unsere Übertragungswagen.
Hallo,
noch 10
Ü20.
Sekunden.
Mensch, hallo?
Ja, hier Ü72, Sprechstelle Stalinallee. Wir hören euch.
Kann losgehen? Seid ihr bereit?
Immer bereit.
Immer bereit.
Bitte schneiden, bitte schneiden.
Thank you.
Hörerinnen und Hörer, wir stehen an der Ecke Stalinallee, wenige Meter östlich des Frankfurter Tors. Heute, an diesem strahlenden Julitag des Jahres 1955, wird der Tierpark Berlin eröffnet. Es sind Tausende und Abertausende von Menschen auf den Beinen. Sie haben ihre Fotoapparate gezückt angesichts des farbenprächtigen, kilometerlangen Zuges. Gerade marschierten Hunderte von jungen Pionieren vorbei, die in bunter Kostümierung und wild bemalten Gesichtern die verschiedenen Regionen der Erde vorstellen. Jetzt taucht eine Reihe uniformierter alter Herren auf. Einige tragen Reitstiefel und knallen mit der Lederpeitsche. Sie stellen Junker und Militaristen dar, die mit finsterer Miene ein Schild hochhalten, auf dem der trotzige Spruch steht: Der Park gehört uns. Nein, ihr Gutsherren, diese Zeiten sind vorbei. Dank der Macht der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauern gehört der Schlosspark von Friedrichsfelde heute dem Volk, das durch seine Hände Arbeit den Anfang zu einer der schönsten Berliner Kulturstätten schuf.
Ich habe da auch mitgemacht. Ich war Student an der Hochschule für Ökonomie und Planung ganz in der Nähe. Wir Studenten haben uns wochenlang zu freiwilligen Halbschichten verpflichtet.
Es waren die Berliner selbst, die sich in zahlreichen Eingaben an die Volksvertretung Groß-Berlins gewandt haben mit der Bitte, einen neuen Tierpark zu schaffen, da der in West-Berlin gelegene Zoo allein der Bedeutung der Hauptstadt Deutschlands in keiner Weise mehr entspricht. Der zoologische Garten mit seinen viel zu engen Gehegen ist völlig veraltet. Wir wollen keine Tiere hinter Eisenstäben. Wir wollen freie Herden auf freien Weiden sehen.
Das bedeutete roden, Gestrüpp ausreißen, Stubben freilegen und dann den vollkommen verwilderten Park 2 Spaden tief umgraben. War eine ganz schöne Plackerei. Aber wir waren ja jung.
Der Zug ist wieder in Bewegung gekommen. Da sind die Helfer vom Nationalen Aufbauwerk, die aus dem verwilderten Park erst das gepflegte Gelände gemacht haben, das heute in Besitz genommen wird. Stolz tragen sie Schaufel und Hacke über der Schulter. Es ist ihr Park, vom Volke, für das Volk erbaut. Oh nein! Jetzt zieht Petrus mit ein paar fetten Tropfen mitten in den prächtigen Festzug. Doch die vielen Knaben und Mädchen bleiben unverdrossen im Gleichschritt. Ja, sie lachen über den Regen, der ihnen in Strömen über Gesicht und Kleidung fließt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nun unterbrechen wir unsere Übertragung für ein wenig Musik und geben zurück zum Funkhaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Wetter hat sich aufgehellt. Die Sonne hatte ein Einsehen und brach genau in dem Augenblick durch die Wolken, als unser verehrter Staatspräsident Wilhelm Pieck aus der dunklen Staatskarosse stieg, um zur freudigen Überraschung der Anwesenden der Feierstunde beizuwohnen. Und auch für die festlich gestimmten Besucher gibt es nun kein Halten mehr. Tausende und Abertausende strömen in ihren Tierpark. Ein glückliches Volk in sommerlicher Kleidung und froher Stimmung bei seinen Tieren in seinem Park. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, hat eine neue Attraktion.
Meine liebe Schwester Elfriede, bei Liza und Townsend ist die neue Kollektion eingetroffen. Bitte schicke mir die Schuhgröße von Renate wegen der Winterstiefel. Wenn wir nur endlich wieder telefonieren könnten. Ich glaube, es gibt keine Stadt der Welt, in der man nicht von einem Stadtteil in den anderen telefonieren kann. Euer Tierpark ist bei uns in den Westberliner Zeitungen kaum erwähnt worden. Schön für euch, dass ihr jetzt dem grauen sozialistischen Alltag entfliehen könnt. Ich freue mich auch, dass Alfred dort eine feste Anstellung gefunden hat. Aber ich finde, dein Mann sollte den Mund nicht so voll nehmen. Die paar Gänse und Enten.
Die Direktion des Tierparks teilt mit, dass eine Konkurrenz zum Zoologischen Garten in Charlottenburg nicht beabsichtigt ist. Eine Stadt wie Berlin verträgt zwei tiergärtnerische Einrichtungen. Auch die Städte New York, Chicago oder London haben nicht nur einen Zoo.
Merkt Alfred gar nicht, dass die SED-Regierung nur gute Stimmung machen will? Den geht es doch gar nicht um Tiere.
Der neue Tierpark Berlin übertrifft nach seiner Fertigstellung mit 160 Hektar Fläche an Ausdehnung alle 400 Tierparks der Welt. Selbst ist es die größte Anlage dieser Art. Der New Yorker Tierpark in der Bronx weist nur eine Grundfläche von 60 Hektar auf.
Der Streit neulich ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Ja, ich gebe zu, ihr habt Bären und Hirsche und mongolische Trampeltiere. Tiere, die im Winter im Freien stehen können und kein extra Futter brauchen. Aber das ist doch mehr grüne Wiese als Zoo. Raubtiere habt ihr gar nicht. Keine Tiger, keine Löwen, keine Panther. Nashörner habt ihr nicht. Giraffen, Elefanten, Nilpferde habt ihr nicht. Überhaupt nichts Exotisches. Das ist alles bei uns in West-Berlin.
Natürlich hatten wir Elefanten. Weiß sogar noch die Namen. Dumbo, Bambi, Hannibal und Cosmo.
PS, Klausi hat seinen ersten Zahn verloren.
Cosmo kam aus Vietnam und war ein Geschenk des Genossen Ho Chi Minh.
Der polnische Frachter hat die lange Reise von Vietnam über die Weltmeere gut überstanden und seine kostbare Fracht wohlbehalten in den Hafen von Wismar eingefahren. Die Löschung der Güter wird noch eine Weile in Anspruch nehmen und ich habe mich derweil schon ein wenig umgehört bei den Matrosen. Der kleine Elefant, der gerade unter aufgeregten Posaunenstößen die Rampe heruntergeführt wird, ist wie ein Säugling von oben bis unten mit Zuckerrohrsaft vollgefleckert. Er war der Liebling der gesamten Mannschaft und Kapitän Bolesław ließ es sich nicht nehmen, ihn jeden Mittag höchstpersönlich mit einer Spritze der freiwilligen Schiffsfeuerwehr abzuduschen. Professor Dr. Date vom Tierpark Berlin schlug bereits vor, dem Elefanten den Namen des Schiffes zu verleihen, das ihn so wohlbehalten nach Wismar transportiert hat. Er wird also Cosmo heißen. Unter der lebenden Fracht befinden sich auch drei Hängebauchschweine, die Gesichter schneiden können, wie ein Großbauer, der den Staat um seinen Ablieferungssoll beschummeln will. Sie sind zweifellos eine Tierparksensation ersten Ranges, denn in ganz Europa konnte man diese putzigen Tiere bisher nicht besichtigen. Wenn sie ins Erwachsenenalter kommen, erfreuen sie sich eines gewaltigen Bauches, den sie notgedrungen auf der Erde schleifen lassen müssen.
Meine liebe Schwester Elfriede, ich bin doch ziemlich überrascht, dass Renate zur Jugendweihe gehen will. Will sie oder muss sie? Oder steckt Alfred dahinter? Manchmal glaube ich, dass Alfred mehr auf Linie ist, als er zeigt. Es ist vielleicht besser, du lässt meine Briefe nicht mehr herumliegen. Dieses Jahr gehen wir zum Pfingstkonzert in den Zoo. Wir müssen unbedingt das erste Kind von Knautschke und Bulette besichtigen. Unser neuer Zoodirektor ist anscheinend ganz rührig, aber natürlich muss er anders wirtschaften als euer Tierparkdirektor. Der ruft schließlich einfach beim ZK an und dann rollt der Rubel.
Die Direktion des Tierparks teilt mit, dass Besucher aus West-Berlin den Eintrittspreis im Markt der Deutschen Notenbank entrichten können. Der Eintritt kostet für Erwachsene 1 Mark.
Zu Alfreds Geburtstag im Juli kommen wir dann. Und gehen auch gerne wieder mit in den Tierpark. Der Park, einmal muss ich Alfred ja auch recht geben, ist wirklich sehr großzügig. Und unser Zoo ist an allen Seiten begrenzt. Landwehrkanal, Tiergarten, Budapester Straße, Bahnhof Zoo, überall Grenzen.
Rias Berlin berichtet heute direkt vom Bahnhof Grunewald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir stehen hier vor dem Gebäude des Bahnhofs Grunewald auf dem Vorplatz, direkt vor der geöffneten Flügeltür. Ja, Sie hören es. Die Ostpolizei, die ja das S-Bahn-Gelände kontrolliert, hat uns nicht auf die Bahnsteige gelassen, von wo wir die Ankunft unserer neuen prominenten Bewohner schildern wollten. Sie werden es erraten, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich spreche von Lakshmi. Ja, Lakshmi, der neuen Gefährtin für Shanti, Mondula und Salim, unsere kleine Elefantenherde im zoologischen Garten.
Die hatten die Muffe. Die haben die Konkurrenz gefüttert. Als erstes haben sie die Zoodirektorin Katharina Heinroth abgesägt. Dann haben sie einen neuen geholt, der Schwung in den Laden bringen sollte.
Wir befinden uns jetzt auf dem Kurfürstendamm, verehrte Hörerinnen und Hörer. Es hatte Verzögerungen gegeben. Und es wird noch zu klären sein, ob das auf das Konto der Zonenreichsbahn geht oder ob es die Bundesbahn war, die vergessen hat, den Tierwaggon an den Berliner Interzonenzug anzukoppeln. Glücklicherweise fuhr noch am selben Tag ein zweiter Interzonenzug nach West-Berlin, sodass die Tiere in ihrer engen Behausung nur wenige Stunden stehen mussten. Zoodirektor Dr. Heinz-Georg Klöß.
Genau, so hieß der neue Klöß.
Zoodirektor Heinz-Georg Klöß hat inzwischen das kleine Elefantenmädchen in Empfang genommen. Zügig hat die Tierprozession den Kurfürstendamm hier bei Halensee erreicht. Es bewegt sich nun in Richtung Gedächtniskirche zum Zoologischen Garten. Auf der Fahrt mit dem Frachter vom indischen Madras nach Europa, so viel hat Direktor Dr. Klöß schon berichtet, haben heftige Monsunstürme meterhohe Wellen über Bord gepeitscht. Und in der Tat, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir dicke Salzkrusten erkennen, die als weiße Flecken die Haut der grauen Riesen verzieren. Seelenruhig laufen sie hinter dem Karren her, den man mit Wackersteinen gefüllt und oben mit einigen Büscheln Heu dekoriert hat.
Ja, die wollten ja auch mal Schlagzeilen machen. War ja auch ganz nett mit den Elefanten auf dem Kurfürstendamm, aber der richtige Aufstand der Massen war das nicht. Das konnten wir einfach besser.
Ein alter englischer Lord war in die Jahre gekommen. Als junger Mann war er ein begeisterter Jäger gewesen und die Trophäen seiner Jagdkunst hingen in der Eingangshalle seines Landhauses, darunter der Kopf eines zähnefletschenden Bären. Doch jetzt schmerzten den Lord die Knie. Er saß die meiste Zeit auf der Veranda und schaute hinaus in den Park. Für sein Leben gern hätte er noch einmal ein äsendes Reh gesehen oder eine Bache mit ihren Frischlingen oder einen schnürenden Fuchs. Da hatte er eine Idee. All diese wilden Tiere lebten ja in seinen Wäldern. Er musste sie nur vor der Veranda versammeln und verhindern, dass sie weglaufen. Der Gedanke belebte ihn. Er ließ seine Treiber ein Rudel Rehe in ein Gatter treiben. Da er die Tiere gerne sehen wollte, als wären sie frei, ließ er an der Stelle der Gatter tiefe Gräben ausheben, die man aus der Ferne nicht sah, die aber so breit waren, dass die Tiere sie nicht überspringen konnten. Nun schaute der alte Lord auf die äsenden Rehe und war glücklich. Wer immer sich den Gräben näherte, stieß für gewöhnlich ein erstauntes »Haha« aus. denn er war ebenso überrascht wie belustigt über die trickreiche Idee des alten Lords. Seitdem heißen diese versenkten Grenzen in der ganzen Welt Hahas. Die Menschen genießen den freien Blick auf die Elefanten, Bären oder Wölfe und die Illusion, in ihrer unmittelbaren Nähe zu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Rias Berlin heute direkt aus dem Zoologischen Garten in West-Berlin. Wir befinden uns hier im Elefantenhaus. Neben mir steht Zoodirektor Dr. Klöß. Guten Tag, Herr Dr. Klöß. Und vor uns in Ketten der Elefantenbulle Salem. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein schreckliches Unglück passiert. Salem hat Herrn Lenz, seinen langjährigen Wärter, zu Tode getrampelt.
Ich glaube, es ist sehr dringend, dass wir einmal im Rundfunk auch über Salem sprechen.
Herr Direktor Dr. Klöß, die Berliner sind sehr erregt, weil Salem nun von der Herde getrennt gehalten wird. Ja, sie haben Mitleid mit ihm und sprechen von Einzelhaft. Wie stehen Sie dazu?
Wir erleben es leider immer wieder, dass einige unserer Stammbesucher glauben, es immer besser zu wissen und nun diesen Elefantenbullen bedauern und uns mit Briefen bombardieren.
Aber Herr Direktor Dr. Klöß,
es ist ja nun einmal so, dass in der freien Natur es ja nicht viel anders ist. Die Elefantenbullen werden nun einmal von Elefantenkühen, von den Leitkühen geführt. Wir haben es auf unseren Afrika-Reisen immer wieder beobachtet, dass wenn ein Bulle dabei ist, dass er nicht viel zu sagen hat, aber dass viele, viele Bullen alleine durch die Steppe ziehen. Sie kennen das also, es ist absolut nichts Unnatürliches dabei, wenn der Bulle alleine steht, zumal er seine Kühe ja noch sieht. Und der Bulle Salim kommt auch täglich, das sei hier ganz klar noch einmal gesagt, mindestens 2 Stunden an die frische Luft, nämlich von morgens 7 Uhr bis 9 Uhr.
Ja, natürlich, Herr Dr. Klöß, wie ist es in der
Aber
Natur?
Aber zum Abschluss noch ganz schnell.
Ja.
Allen Menschen, die guten Willens sind, die sollen uns das glauben, dass dem Bullen Salim es bestens geht. Ich darf dazu sagen, dass der Berliner Zoo bekanntlich ja das beste und modernste Elefantenhaus, ich möchte glauben, auf der Welt besitzt, mit einer wunderbaren Ventilation, wenn wir hier drin sind. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in diesem Haus, ohne herauszugehen, etliche Jahrzehnte leben könnte. Ich würde mich wohlfühlen, es dauernd Frischluftzug. Und man soll nicht diese blöden Worte wie Einzelhaft oder Mörderelefant, die sollte man nur endlich einmal fallen lassen.
Wüstensand, trotz Sonnenbrand, sich nicht.
Viele von euch stellen sich das Leben in der afrikanischen Steppe oder im asiatischen Dschungel wunderbar und aufregend vor. In Wahrheit lauern dort überall Gefahren. Um in der Natur überleben und die nächste Generation großziehen zu können, brauchen Tiere ein festes Revier. Sie brauchen es zur Orientierung und für ihre Sicherheit. Und so, wie wir unsere Wohnung, so verteidigen die Tiere ihr Revier gegen Feinde und Konkurrenten. Sie markieren es durch Duftmarken, Kothaufen, Sekrete oder wie bei den Singvögeln durch Gesang. In der Regel werden die Grenzen von Konkurrenten respektiert, denn beide Seiten sparen Kräfte, wenn sie nicht permanent in Revierkämpfe verwickelt sind.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Wilde Tiere in Berlin begrüßen. Wir haben wieder ein buntes Programm vorbereitet und Sie dürfen sich auf fachkundige Gäste freuen. Im Augenblick befinden wir uns im Raubtierhaus vor den Käfigen der großen Raubkatzen. Neben uns steht Alfred Munzmann, der an der Planung des Hauses beteiligt war. Guten Tag, Herr Munzmann.
Guten Tag.
Sie kennen vermutlich dieses Rilke-Gedicht vom Panther. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Ja, wissen Sie, das ist so eine Sache. Rilke war kein Zoologe oder Biologe. Er hat auch keine Feldforschung betrieben und wusste gar nicht, wie Raubkatzen in der freien Natur leben. Wir haben inzwischen Untersuchungen gemacht. Wir wissen, dass in der Natur sich das Tier letztendlich auch nur bewegt, wenn es dazu gezwungen ist. Einmal, weil der Hunger es dazu treibt, Nahrung zu suchen, oder weil die Angst vor einem stärkeren Konkurrenten oder einem überlegenen Fressfeind es dazu zwingt, zu flüchten.
Das bin ich. Das stammt aus dem Archiv. Wusste gar nicht, dass das erhalten ist.
Infolgedessen ist in einem Tierpark das Bewegungsbedürfnis der Tiere sowieso herabgesetzt. Denn sie brauchen ja nicht zu jagen und bekommen ihr Futter vorgesetzt. Sie brauchen keine Angst vor Feinden zu haben und der Partner wird ihnen dann im Bedarfsfalle auch serviert.
Nach dem Studium habe ich eine Stelle im Tierpark gefunden. Ich bin zwar kein Biologe, sondern mehr für Planung und Konstruktion zuständig, aber von Raubtieren mussten wir auch was verstehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der nächste Gast in unserer Folge Wilde Tiere in Berlin, heute live aus dem Raubtierhaus, ist nicht nur der älteste, sondern gewiss auch der erfahrenste unter unseren Gästen. Ich bekomme gerade die Mitteilung, wir sind soweit. Wir haben hierzu etwas vorbereitet, eine kleine Überraschung sozusagen. Hören Sie selbst.
Folgendes, ich stand am Alex und wir haben einmal in der Woche eine Sendereihe der prominenteste Berliner der Woche. Wer ist es? Ein Mann aus dem großen Chorus, sagte Herr Dr. Date, und die vierstimmige Menge fiel ein in den großen Choral und schrie ja, ja, ja. Nun habe ich sie erwischt und ich möchte doch einiges von Ihnen wissen, von dem prominentesten Berliner dieser Woche.
Also ich muss offen gestehen, ich bin einigermaßen, erschüttert fast. Schauen Sie, der Tierpark ist noch kein Jahr alt und es ist mir beinahe etwas peinlich, dass ich nun hier als prominentester Berliner dieser Woche auftreten soll. Sie hören mir es ja an, dass ich gar kein Berliner bin. Und ich darf Ihnen allerdings sagen, die Tierliebe der Berliner hat es also sehr schnell bewirkt, dass ein herrlicher Kontakt hergestellt worden ist. Und ich darf sagen, dass ich mich in Berlin sehr wohl fühle und dass ich gar nicht wieder weg möchte.
Unser Professor, der war bekannt wie ein bunter Hund, den kannte jedes Kind.
Guten Tag, liebe Kinder.
Der war ein Unterhaltungsgenie.
Guten Tag, liebe Mädel und Jungen.
Eine tolle Mischung aus Zirkusdirektor und Zoologe und ein großer Pädagoge.
Wir grüßen Sie recht herzlich aus Friedrichsfelde, verehrte Hörer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Das lief jeden Sonntagmorgen im Radio. Im Tierpark belauscht. Mit Karin Rohn.
Herr Professor Dr. Date, Herr Dr. Minnemann.
Karin
Busse
Rohn.
Sind meine Gesprächspartner. Und wir haben hier hübsche Fältchen vorzustellen. Ich will mal versuchen, ob ich es noch zusammenbekomme. Zwerghalsband.
Nein, Halsband. Band
Zwergfalken.
Im Fernsehen war Annemarie Brothagen.
Ja, Annemarie.
Ja, Annemarie.
Nein, Annemarie.
Nein, Annemarie, sagte der Professor immer. Denn sie hat ihm so nett die Stichwörter geliefert.
Wir wollen uns heute mit Schlangen beschäftigen, das seht ihr sicher schon.
Ja, Annemarie.
Wir können auch Merkmale am Schädel zeigen, soll ich?
Nein, Annemarie.
Es ist dazu zu sagen, hier haben wir einen solchen Schädel, dass Riesenschlangen ganz schlanke Kiefer zunächst einmal haben. Und dann sind die Kiefer mit schrecklichen Zähnen besetzt, die so leicht nach hinten gebogen sind, nadelspitz sind. Sie stehen in 6 Reihen im Oberkiefer. Und man muss also rechnen, dass etwa so ein Schlangenkopf bis 100 Zähne hat. Ihr könnt euch denken, dass die Beute, die einmal hier reingekommen ist, aus dieser Reuse nicht wieder herauskommt.
Lieber Elfriede, ich muss etwas Ernstes mit dir besprechen. Klausi will ja 2 Wochen in den Sommerferien bei euch verbringen. Aber ich möchte nicht, dass ihr noch einmal mit ihm zur Schlangenfarm geht. Die Vorführung mit den Giftschlangen ist zu viel für den Jungen. Ich weiß, dass Alfred diese Vorführung für eine Sensation ersten Ranges hält, aber ich muss hier hart bleiben. Nur wenn du mir in die Hand versprichst, dass ihr dieses Giftspektakel nicht mehr besucht, lasse ich Klausi zu euch. Mal im Ernst, ist denn Alfred gar nicht klar, was dahinter steckt? Von wegen Rheuma! Da steckt doch euer Geheimdienst dahinter. Die betäuben damit ihre Opfer und verschleppen sie dann in den Ostsektor. Von wegen Rheuma!
Ja, nun, die Schlange wird mit einem Spezialgerät zunächst einmal hinter dem Kopf fixiert. Dann wird sie mit den Giftzähnen über den Bord eines Gefäßes gestülpt. Es sind hier, in den meisten Fällen nehmen wir die Sandottern oder Hornfibern, wie sie auch noch genannt werden, Südosteuropas. Und Sie sehen, dass die Schlange keineswegs guter Laune ist. Das sehen Sie dem Auge schon an. Und dann wird ein Druck mit dem Finger auf die Giftdrüsen ausgeübt. Und man spricht hier geradezu von Melken der Schlangen. Das Gift wird dann über entsprechende Phosphorpentoxid getrocknet und dann der Medizin zur Verfügung gestellt.
So war unser Professor. Der konnte gut erklären. Der liebte alle seine Tiere. Das war einfach schön. Und das wird kein Wessler je verstehen. Die denken immer, wir wollen die Stasi wieder haben.
Ihr seid bereit für die Geschichte mit dem Panda-Bären, wollt ihr hören? Ja, jetzt seid ihr wirklich heiß drauf. Ja, gut. Also.
In den steilen Bergwäldern Chinas zu Füßen des Himalayas leben die Panda-Bären. Dort wächst der immergrüne Bambusdschungel, durch den die Pandas auf ihren Streifzügen ein tunnelartiges Wegenetz trampeln. Sie zählen wie andere Bären auch zu den Raubtieren, doch sind sie außerordentlich friedlich und fressen fast ausschließlich Pflanzen. Am liebsten Bambus. Sie fressen viele Stunden am Tag und verbringen weitere Stunden mit der Verdauung auf dem Rücken liegend, an einen Steilhang gelehnt. Ein solches seltenes Tier wollte der Zoo von Chicago haben und beauftragte einen Tierhändler mit dem Geschäft. Das war im Jahr 1958. Der Tierhändler fuhr nach China, bezahlte viel Geld für ein 8 Monate altes Bärenmädchen, das von den Chinesen Chi Chi genannt wurde, denn es sollte ja nach Chicago auswandern. Mit der transsibirischen Eisenbahn ging es nach Moskau und von dort mit dem Flugzeug nach Berlin, nach Ost-Berlin in den Tierpark. Hier am Übergang von der östlichen in die westliche Hemisphäre tauchte plötzlich ein Problem auf. Denn Washington hatte einen Handelsboykott gegenüber Waren aus dem roten China verhängt. War Chi Chi nun ein harmloser Bär oder eine kommunistische Gefahr? Solange diese Frage nicht geklärt war, zeigte der Tierhändler Chi Chi in Europa herum. Einen ganzen sonnigen August lang strömten die Menschen in hellen Scharen nach Friedrichsfelde, um Chi Chi zu besichtigen, wie sie im Badezuber planschte, wie sie am Bauch gekitzelt wurde oder, und das war die meiste Zeit, wie sie auf dem Rücken liegend an Bambusstangen kaute. Mit der Fahrt nach Amerika wurde es am Ende nichts, denn Chi Chi erhielt keine Einreisepapiere. Der Londoner Zoo hatte dann am Ende genug Geld und kaufte das Tier.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste hier im Saal, Sie wissen es ja, wir feiern heute Geburtstag. 7 bis 10 gibt es zum 1000. Mal. Und das sind unsere drei Spreeathener. Und sie besingen jetzt das Lied vom Berliner Tierpark.
Ja, der Berliner Tierpark ist der schönste auf der Welt. Da sind alle Tiere mopsfidel, weil es ihnen gut gefällt. Berliner Luft ist so gesund, ist für alle Medizin. Drum steht der schönste Tierpark ja gerade in Berlin. Drum steht der schönste Tierpark ja gerade in Berlin.
Wenn früh Professor Date seinen Rundgang unternimmt, möchten alle Tiere Danke sagen, das glaube ich ganz bestimmt, weil sie so eine schöne Heimat haben und ein Vater so wie ihn.
Die wollen nicht mehr nach Afrika, die bleiben in Berlin.
Und wenn die singen könnten, dann möchte ich darauf schwören,
dann könnten sie's jetzt hier von allen Seiten hören.
Германская Демократическая Республика неотъемлемая часть и боевой отряд великой семьи социалистических народов.
Ja, dann kam 1963. Und das Jahr 1963 war ein gutes Jahr. Bei uns im Tierpark wurde das Alfred-Brehm-Haus eröffnet und die Aufregung über den Mauerbau von 1961 ebbte langsam ab. Ich meine, das hat ja jeder gesehen, dass das verabredet war zwischen den Alpha-Tieren in Moskau und Washington. Wir jedenfalls wussten jetzt, woran wir waren, wer uns hilft und wer die Macht hat. Im Sommer 1963 kam hoher Besuch nach Berlin. Nikita Chruschtschow mit seiner Gattin Nina Chruschtschowa. Ja, ich weiß, Kennedy war auch da, aber das war drüben hinter der Mauer, das war nicht mehr unser Bier.
Es heißt das Rote Rathaus, weil es gebaut ist ganz aus roten Backsteinen und sein roter, hochaufsteigender Turm ist weithin sichtbar über das ganze Berlin.
Also, 2 Tage nach Kennedy kam Chruschtschow zum 70. Geburtstag Walter Ulbricht. Fast gleichzeitig, das muss man sich mal überlegen. Darüber redet heute komischerweise keiner mehr. War aber so.
Дорогой товарищ Эберт, дорогой товарищ Фернер, дорогие товарищи и друзья.
Lieber Genosse Ulbricht, lieber Genosse Эберт, lieber Genosse Ферner, liebe Genossen, liebe Freunde.
За последнее время иностранные гости зачастили в Берлин. Одни едут в Западный Берлин, другие в Восточный.
In der letzten Zeit sind Ausländer häufige Gäste in Berlin. Die einen fahren nach dem Westen, die anderen zum Osten.
Und wenn ich mir erlauben darf, diesen quasi zeitgleichen Besuch aus tiergärtnerischer Sicht zu betrachten, dann haben diese beiden hohen Tiere ihr Territorium markiert.
Германская Демократическая Республика неотъемлемая часть и боевой отряд великой семьи социалистических народов.
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein unabtrennbarer Bestandteil und eine Kampftruppe der großen Familie der sozialistischen Völker.
Aber sie haben auch demonstriert, dass sie das Revier des Gegners respektieren. Jedenfalls solange er stark genug ist, es zu verteidigen.
Hier ist RIA aus Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Hier meldet sich das Brandenburger Tor im Herzen Berlins, unweit des geografischen Mittelpunkts dieser Millionenstadt, unweit des Roten Rathauses, das jedoch heute nicht zu sehen ist. Denn auf der anderen Seite des Brandenburger Tores hat man sich, so glaubt man, einen besonderen Clou einfallen lassen. Zwischen den mächtigen 6 Pfeilern sind riesige Fahnentuche herabgesenkt worden, rote Fahnen, die hier die Durchsicht versperren. Und in diesem Moment erscheint der Wagen des Präsidenten. Präsident Kennedy jetzt, er steigt aus und wird begrüßt von einem hohen englischen Offizier, denn wir befinden uns hier im britischen Sektor. Man geht jetzt langsam auf das aufgestellte Podest zu und Präsident Kennedy wird, wenn er die 21 Stufen dieses Podestes hinter sich gebracht hat, zum ersten Mal die Mauer in Berlin sehen.
1963 war wirklich ein gutes Jahr. Rituale legten sich wie kühlende Umschläge auf die erhitzten Gemüter und jeder Einzelne fing an, sich zu arrangieren. Hüben und drüben. Mit hüben meine ich hier und mit drüben meine ich die hinter der Mauer. Beim Thema Freiheit, finde ich, kann man überhaupt viel lernen von den Tieren im Tierpark. Zum Beispiel hatten wir 3 neue Kamele aus der Sowjetunion. Eines davon akzeptierte den Wassergraben nicht. Der Professor sagte nur, absondern, das Tier muss abgesondert werden. Also gut, wir konnten es nicht behalten. Es wurde nach Wien verkauft.
Jetzt ist der Biss hier auf das Rollfeld fahren hier auf die Betonplattform, deren flughafenoffene Seite schon von der EL-18 eingenommen wird, von der Maschine, die in 2,5-stündigem kühnem Flug unseren Gast in die Metropole des Weltsozialismus zurücktragen wird. Da, bitteschön, meine Hörer, da ist auch schon wieder das Lied, das diese ganze Freundschaftsfahrt begleitet hat vom ersten Tage, von der ersten Minute an. Dieser herzliche Gruß, wie er nur ganz lieben und teuren Freunden, wie er Verwandten dargebracht wird.
Die sind am Tierpark vorbeigefahren. Die ganze große Warenkolonne mit Nikita Chruschtschow ist am Tierpark vorbeigefahren und hielt nicht an. Das muss für den Professor ein trauriger Augenblick gewesen sein. Er hatte die Eröffnung des neuen Raubtierhauses genau auf den 30. Juni 1963 gelegt. Den 70. Geburtstag von Walter Ulbricht. Das hätte alles geklappt, wäre maximales Scheinwerferlicht auf die funkelnden Scheiben des Alfred-Brehm-Hauses gefallen.
Meine liebe Schwester Elfriede, nun sind es schon 2 Jahre, dass wir uns nicht mehr gesehen haben.
Ich gehörte ja damals zum Planungsstab des Alfred-Brehm-Hauses.
Zu Alfreds Geburtstag im Juli können wir wieder nicht kommen. Wie lange diese Mauer wohl noch stehen wird?
Das war ein bis in die letzte Biegung durchdachtes Gebäude. Ganz nach Süden ausgerichtet, um so viel Licht und Wärme wie möglich einzufangen.
Alfred muss ja mächtig stolz sein, weil das neue Raubtierhaus jetzt eingeweiht worden ist. Aber sag mal, sollte das nicht lange vor dem Mauerbau fertig sein? Tja, wenn man alle Baustoffe am antifaschistischen Schutzwall verbraucht, muss das sozialistische Tierparadies halt warten. Ach, eigentlich ist mir gar nicht nach Spott zumute. Ich hoffe nur, dass die Verhandlungen wegen der Passierscheine Erfolg haben. Sonst werden wir alt und grau sein und uns nicht mehr wiedererkennen.
Das Herz des Alfred-Brehm-Hauses, die Tropenhalle, diese kühne Komposition aus Beton, Glas und Stahl ist an ihrem höchsten Punkt 16 Meter hoch. Die Fertigstellung des Komplexes hat länger gedauert, weil die westdeutschen Firmen, die mit der Lieferung von Thermoscheiben beauftragt waren, vertragsbrüchig wurden. Doch diesem Sabotageversuch war kein Erfolg beschieden. Techniker der DDR entwickelten die benötigten Scheiben innerhalb kurzer Frist.
Naja, also da bin ich mir heute nicht mehr ganz sicher. Das war vielleicht auch anders. Tatsache ist, wir haben damals das modernste Raubtierhaus der Welt gebaut. Alleine die Lüftungsanlagen waren sensationell.
Ja, der Berliner, der hat Sinn für alles Schöne. Und dann noch eins, sein gutes Herz liebt jedes Tier.
Ja, Sie empfangen das Programm des Berliner Rundfunks. Das merken Sie auch an der Musik, die wir Ihnen servieren. Wir bedanken uns übrigens für Ihre zahlreichen Anrufe.
Und seinen Tierpark hat Berlin schon längst in Pflege. Und pass gut auf, dass seine Tiere sich noch freuen. Vom Elefanten bis zum Bär gibt ganz Berlin nie wieder her und ladet jeden herzlichst ein. Den größten Tierpark hat Berlin. Und was dein Auge noch beschaut, hat der Berlin aufgebaut. Da war was los, das ist doch klar. Sonst wär es nicht so wunderbar. Das ist der Park für dich und mich. Den größten Tierpark von der Welt hat der Berliner sich bestellt. Ein alter Park im jungen Grün ist heute der Tierpark von Berlin.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun unterbrechen wir erst einmal. Und ich bitte Karin Spindler um die Nachrichten, denn es ist jetzt 15:30 Uhr.
Es ist kein Zufall, dass in der Hauptstadt der DDR der schönste Tierpark Europas errichtet wurde. Der Wald internationale Anerkennung gewann und heute Musterinstitut dieser Art für alle Welt ist. Mit Stolz und ohne Übertreibung können wir sagen, dass hier vom ersten Tag das von Walter Ulbricht geforderte Weltniveau erreicht wurde. Wir glauben, dass der Tierpark Berlin das Gütezeichen Kuh verdient. Das Beglückendste unserer Arbeit ist aber, dass der Tierpark seiner ganzen Struktur, seinem Ziel, seinem Zweck nach eine sozialistische Einrichtung reinsten Wassers ist, nämlich eine Kulturstätte von höchstem Niveau, vom Volk, für das Volk gebaut und vom Volk in allen seinen Schichten benutzt.
Hier ist wieder der Berliner Rundfunk, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder live im Tierpark Friedrichsfelde und schalten jetzt zur Terrasse des Direktorenhauses. Dort sitzt mein Kollege Hans Jakobus mit Professor Dr. Date.
Da gibt es diesen Originalton von dem Herrn Jakobus und dem Professor Date. Da ging es um die Kuba-Reise. Und hören Sie mal, wie clever der Professor den Kopf aus der Schlinge zieht.
Bitte, Hans Jakobus.
Also, Herr Professor Date, Sie wollen so freundlich sein, uns in den nächsten Minuten noch einmal an das zu erinnern, an das Sie sich von Ihrer Kuba-Reise her besonders erinnern, was Sie besonders beeindruckt hat.
Ja, für meine Frau und mich gehört dieses Erlebnis zunächst dieser Transozeanflug. Dann aber natürlich auch der Aufenthalt in Kuba, wir waren 3 Wochen dort, zum Schönsten, was man sich denken kann. Mit all den schönen Dingen, bei diesem fröhlichen und arbeitsamen, fleißigen und lernbegierigen Volke zu sein, die mit einer Begeisterung an ihren Aufgaben hängen und betreut von einem hervorragenden Fachmann, Professor Moreno, mein Havanna-Kollege, ein hervorragender Ornithologe, der Zoologe Kubas mit glänzender Artenkenntnis. Er hat Exkursionen mit uns gemacht, die also erstaunlich waren. Er hat also mit auf den Händen gezwitschert und dann kamen die Totis. Ach, was weiß ich alles. Es war jedenfalls so zauberhaft schön, dass...
Dass Sie heute Abend, wenn Sie die Möglichkeit hätten, gleich wieder abfliegen
sofort,
würden.
Sofort.
Aber wir sind hier in der DDR, ich meine, an diesem Sommerabend.
Und nun, ja, gewiss, so schön, also so eine Auslandsreise ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte, Herr Jakobus. Ich möchte aber doch nicht missverstanden werden. Jeder, der mich kennt aus meiner früheren Zeit, weiß, dass ich mich in dieser Hinsicht auch heute nicht geändert habe. So schön also eine Auslandsreise ist, so nützlich ist aber auch das Umsehen in der heimischen Natur, in der Heimat.
Siehste, jetzt hat er die Kurve gekriegt.
Genau, und das wollte ich sagen, als ich von diesem Sommer hier sprach.
Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das vorwegnahm.
Und der Herr Jakobus auch.
Aber ich konnte nicht ahnen, dass Sie derselben Ansicht waren.
Dankeschön für diese Informationen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit für etwas Musik.
Meine liebe Schwester Elfriede.
Weihnachten sind sie dann gekommen.
Die Rückfahrt ging glatt.
Haben Kaffee mitgebracht. und Butter.
Die Kontrollen dauerten kaum 5 Minuten.
Als ob es bei uns keine Butter gegeben hätte.
Die Fopos hatten zwar ihren »Die Staatsgrenze verläuft am Brandenburger Tor« Blick aufgesetzt. Ausweis, Zoll, als ob sie ein richtiger Staat wären. Aber dann waren wir durch. Ich bin erst mal in Tränen ausgebrochen.
Über Politik haben wir uns damals in die Haare gekriegt. Aber die Grenze war ja nun mal da. Wir mussten mit ihr leben. RJ, wir haben uns da die Seiten nicht ausgesucht. Und die Volkspolizisten haben auch nur ihre Pflicht getan.
Liebe Elfriede, es war nicht mehr so wie früher. Irgendwie war es anders. Auch du. Und Alfred hat fast so getan, als ob wir die Mauer gebaut hätten.
Als dann die Jans hier gegessen war, fing es an zu müffeln. Wir sind dann zum Tierpark gefahren und haben denen mal gezeigt, was ein Raubtierhaus ist. Sowas kannten die doch ja nicht. Meine Schwägerin sagte irgendwas von Staatszoo und Propaganda. Aber beeindruckt war sie schon. Konnte das nur nicht so richtig zeigen.
Haben ganz schön angegeben mit ihrem Raubtierhaus. Da sollten sie mal Ulbricht und Chruschtschow reinstecken, dann wäre Ruhe im Karton. Nein, das kann ich nicht schreiben. Liebe Elfriede, so lange kann diese Mauer auch nicht stehen. Bis dahin macht halt jeder seins. Punkt. Geht ja nicht anders.
Beeindruckend ist eine Fütterung der Piranhas im Aquarium. Diese kleinen Fische, die in den warmen Flüssen des Amazonasbeckens ihre Heimat haben, besitzen messerscharfe Zähne und ein kräftiges Gebiss. Eben noch schwimmen die Tiere friedlich umher. Kommt dann ein Tierpfleger und hängt zum Beispiel ein Kaninchen in das Wasserbecken, dann verwandelt sich die Oberfläche blitzschnell in einen brodelnden Hexenkessel. Die gefräßigen Räuber schlagen mit den Flossen, stürzen sich auf die Beute, reißen Fleischstücke heraus und innerhalb weniger Minuten bleibt das sauber abgenagte Gerippe des Opfers zurück. Piranhas sind besonders aggressiv im Schwarm. Dann fallen sie auch über Artgenossen her, die sie nicht kennen. Hält man sie einzeln oder als Pärchen, zeigen sich die kleinen Kannibalen ganz harmlos. Dass aber auch diese fremden feindlichen Lebewesen zu friedlichem Verhalten in der Lage sind, hat Zoodirektor Lutz Heck in München bewiesen, als er seine Gruppe von Piranhas ergänzen musste. Damit die neuen Tiere nicht umstandslos aufgefressen werden, teilte er das Becken durch eine Glasscheibe in 2 Abteilungen. Die alteingesessenen Fische kamen nach rechts, die Neulinge nach links. Sofort stürzten die Parteien aufeinander los. Aber jeder Angriff endete an der gläsernen Trennwand. Nach einiger Zeit ließen die Angriffe nach und allmählich verloren die Gegner ihre Angst. Sie gewöhnten sich an den Anblick der Neuen. Dann kam der spannende Augenblick, als die Trennscheibe langsam nach oben gezogen wurde. Siehe da, der Massenmord blieb aus, die vorher feindlichen Brüder schwammen friedlich umeinander herum, keiner ritzte dem anderen auch nur eine Schuppe.
In Berlin. Ein Hörspiel von Marianne Weil. Mit den Stimmen von
Jörg Gutzun
als Ostberliner.
Verena von Bär.
Als Westberlinerin und
Shorty Scheumann.
Als Erzähler. Der Reporter im Osten war
Sabine Tambrea.
Der Reporter im Westen
Ingo Hülsmann.
Das Megafon sprach
Carsten Andörfer.
Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Frank Klein. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Sie hörten eine Produktion von Deutschlandradio Kultur aus dem Jahr 2009.
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voller weiterer toller Hörspiele. Ihr findet ihn in der Deutschlandfunk-App oder unter hörspielundfeature.de. Da könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, um über die neuesten Stücke informiert zu bleiben. Und Hörempfehlungen gibt's dort auch.